Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Den Islam, den man zur Zeit des Propheten Mohammed gelebt hat, den man damals in der frühislamischen Zeit verstanden hat, den Islam wiederherstellen, damit die Menschen diesen friedlichen Islam wieder leben können. Seine Heiligkeit, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, so heißt auch der Autor und auch der Begründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat, sieht sich als den verheißenen Messias, die Messias-Erscheinung, die wir auch im Christentum kennen, also die Wiedergeburt. In dem Sinne ist es jetzt nicht die Wiedergeburt Jesu, sondern die Verkörperung Jesu, die Verkörperung Avatars, die Verkörperung Krishnas, also von jedem Einzelnen in allen Religionen die Verkörperung der Wiederkunft eines Messias, einer Wiedererscheinung, die quasi die Religion wieder erleben wird. Mit diesem Besuch hat sich Herr Gamal Ahmed, Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat, befasst und wird uns einen kurzen Einblick dazu geben. Doch bevor ich Bezug darauf nehme, noch eine kurze Vorstellung von Herrn Gamal Ahmed. Er ist Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat, hat hier in Deutschland in Riedstadt Theologie studiert. In Riedstadt gibt es auch die Universität, das Theologieinstitut der Ahmadiyya Muslim Jamaat, wo Studenten, die in Deutschland aufgewachsen sind, also Muslime, die in Deutschland aufgewachsen sind, Theologie studieren und dann auch Imame der Gemeinde bzw. der Moscheen werden. Und einer von denen ist Herr Gamal Ahmed. Assalamu alaikum und herzlich willkommen.
Danke.
Zum einen wäre es wichtig zu erfahren, was ist eigentlich der Hintergrund oder weshalb war es wichtig, dass man über die Philosophie der Lehren des Islam spricht?
Ja, zu der Zeit, als der verheißene Messias, wie Sie ihn gerade vorgestellt haben, verkündet hat, die Reformen des Islams durch Gott beauftragt bekommen zu haben, hat es einen großen interreligiösen Dialog im optimalen Fall in Indien gegeben. Dieser Wettstreit der großen Weltreligionen wurde auch anders ausgetragen, aber es gab gemäßigte Bewegungen, die große Konferenzen der Religionsstifter veranstaltet haben, und eben bei einer solchen interreligiösen Dialog wurde im Jahr 1889 ein Vortrag des islamischen Vertreters, der eben der verheißene Messias des Islams war, vorgetragen. Und in diesem Vortrag wurden Prinzipien der islamischen Lehre behandelt. Das heißt, diese Ausartungen, diese Verkrustungen, die sich um die islamische Lehre und um die Handlung der muslimischen Welt gelegt haben und immer noch gelegt sind, die haben dazu geführt, dass zunehmend ein falsches Bild des Islams vermittelt wurde, und dadurch, dass die Fronten sich erhärtet hatten zwischen den Religionen, war es wichtig, dass die Religionen nur bezugnehmend auf ihren jeweiligen heiligen Schriften die Essenz ihrer Lehre vorbringen. Und eben dies war der Anlass bei der Beantwortung der 5 Fragen, die jeder Religionsvertreter behandeln sollte, ist eben das Werk entstanden, was der verheißene Messias mit der Philosophie der Lehren des Islams betitelt hat.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, zu der Zeit kamen dann halt alle Religionsvertreter zusammen und jeder hat eine Frage, also alle haben 5 Fragen bekommen und diese mussten dann beantwortet werden. Welche 5 Fragen waren das? Also die sind natürlich auch hier enthalten, aber ganz kurz, welche 5 Fragen sind es, die dort behandelt wurden?
Ja, das ist zum einen, zunächst einmal wird das Menschenbild der jeweiligen Religion erfragt mit der Frage, was sind die physischen, moralischen und geistigen Zustände des Menschen? Und die zweite Frage ist, was ist der Zustand des Menschen nach dem Tod? Das heißt, mit diesen 2 Fragen wird sozusagen der Rahmen der Existenz gelegt, ja? Also das Menschenbild, was stellen wir uns im Menschen vor sozusagen, was sind so seine Triebe, was motiviert ihn zu bestimmter Handlungsweise, und der Rahmen, dass nach dem Tod das Leben weitergeht und wie das sein wird. Also der Rahmen in diesem Leben wird so durch die ersten 2 Fragen gestellt, und die 3. Frage befasst sich dann auch direkt sehr konkret mit dem Sinn des Lebens. Im Anschluss wird die Frage diskutiert, weil das eben aus religiöser Perspektive beleuchtet wird, was denn das göttliche Gesetz, das jeweilig göttliche Gesetz, für eine Auswirkung hat auf das Leben des Menschen im Diesseits und im Jenseits. Und am Ende werden auch konkrete Handlungsprinzipien angeleitet, wie Gottes Erkenntnis mit konkreten Schritten auch erlangt werden kann.
Also ganz kurz gesagt, auch zu verstehen, was der Islam eigentlich von den Menschen möchte oder was der Islam generell auch von Muslimen möchte, wie die sich zu verhalten haben oder was Sinn des Lebens eines einzelnen Menschen oder eines Muslims ist. Hier ist ja auch die Frage enthalten, die dritte Frage, was ist der Sinn des menschlichen Lebens und wie ist er zu erreichen? Wie wird er in diesem Buch definiert und wie versteht der Islam diesen Sinn des Lebens?
Dadurch, dass der verheißene Messias im Vorfeld auch an die anderen Vertreter und Referenten appelliert hat, sich nur auf ihr jeweiliges heiliges Buch zu beziehen, hat er sich das auch konsequent auferlegt und eben diese Frage auch direkt aus dem Heiligen Koran beantwortet, worin es heißt, وَمَاخَ لَكْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dass Gott die gesamte Schöpfung, egal ob es die menschliche Spezies ist oder Djinns, Djinn sind Lebewesen, die wir auf dem ersten Blick mit dem bloßen Auge nicht erkennen, oder Menschen, die in der normalen Gesellschaft der normalen Menschheit nicht bewegen, sondern sich in anderen Sphären aufhalten, Stars oder Giganten eben, ne? Politische Giganten oder solche Menschen, die sich sozusagen abheben von den oder Bakterien, die wir nicht sehen. All diese Schöpfung Gottes ist sozusagen veranlagt dem einzigen Sinn ihrer Existenz, nämlich der Gottesanbetung, die nur erreicht werden kann, indem man verstanden hat, dass durch den richtigen Umgang zu dem Geschöpf, restlichen Geschöpf Gottes, Gottes Liebe erlangt werden kann. Das heißt, der Sinn des Lebens besteht aus zwei Dingen, dass die Rechte der Menschen eingehalten werden, erfüllt werden und dadurch die Charaktereigenschaften Gottes in sich entwickelt werden, worin sozusagen die Gotteserleuchtung in einem kommt. Und das ist sozusagen der gesamte Sinn des Lebens.
Also hier noch, wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Sie können auch Fragen stellen. Da sind wir auch ganz offen, bevor ich damit meinen Fragen weiter loslege. Der Herr hier vorne einmal. Ja, bitte.
Ja, ich hatte eine Frage zu diesem verheißenen Messias. Ich komme aus Albanien,
ja.
Ist mittlerweile auch ein muslimisches Land, also viele von meinen Verwandten sind auch Muslim. Ich bin voriges Jahr getauft, zur Osternacht, also ich habe das Christentum gewählt. Aus Gründen, ich möchte jetzt auch nicht darum angehen, aber meine Frage ist, ich habe das noch nie gehört, dass Mohammed als verheißener Messias auch in den Kreisen des Muslims geht, sondern eigentlich nur als Prophet.
Ich habe Ihre Frage nicht richtig verstanden, dass der das, Mohammed
als verheißener Messias irgendwie heißt, ne? Oder
ja, genau.
Genannt wird, auch in dem Kreis von den Muslimen. Also das sage ich jetzt nur eigentlich nur von Jesus.
Also nur kurz, um nochmal
zu erklären.
Selbst
bei den Muslimen ist das eigentlich nur Jesus, der Messias.
Ja, genau. Das
sage ich jetzt etwas falsch verstanden.
Vielleicht. Ja, genau. Es gibt auch im Islam das Verständnis, dass der Messias, der wiederkommen wird, eine natürlich gibt es im Islam sehr viele Facetten und eine Facette hat auch das Verständnis, dass der Messias, der wiederkommen wird, eine Wiedergeburt Jesu darstellen wird. Ich glaube, diese Thematik wird die Zeit hier heute sprengen, aber wir können uns auch später über dieses Thema nachher an dem Stand. Sie sind da herzlich willkommen und da könnte man das dann auch nochmal.
Also ich jetzt mit dem Messias, meine Frage war konkret. Ist mit dem Messias jetzt nicht der Mohammed gemeint?
Nein, mit dem Messias.
Weißt du, war jetzt rübergekommen?
Nein, mit dem Messias ist nicht der Prophet Mohammed gemeint. Genau. Also das nochmal klargestellt: Die Messias-Erscheinung ist die
Erscheinung Jesu dann.
Die kann Erscheinung.
Das wurde ja in der Einleitung auch von ihm dargestellt, dass alle Weltreligionen in dieser Ära, in der wir uns befinden, die durch bestimmte Zeichen bestimmt wird, die vorausgesagt worden ist, lassen Sie mich bitte darauf eingehen, von ihren jeweiligen Religionsbegründern, ob es der Zarathustra war, ob es Jesus Christus war, ob es Moses war, dass sie immer einen Endzeit-Messias vorausgesagt haben. Und dass der Begründer, der Reformer dieser Ära sich Messias nennt oder im Islam auch Messias genannt wird, ist ebenso wie ist ein metaphorischer Titel, den er besitzt, weil er in seiner Funktion, genauso wie Jesus Christus der Messias genannt wurde, die Lehre von Moses reformiert hat. Jesus Christus hat auch im Neuen Testament gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu etablieren, das heißt
zu erfüllen,
ja. Und das bedeutet ja, dass diese falschen Lehren, die sich eingeschlichen hatten in der mosaitischen Tradition, dass er diese davon befreit hat. Und eben dieselbe Funktion hat auch der Reformer des Islams, der verheißene Messias, der verheißen wurde durch den Propheten Mohammed. Mohammed und Moses, Friede sei auf beide, waren gesetzesgebende Propheten, die eine Schrift erhalten hatten. Jesus und der verheißene Messias des Islams haben in der Zeit, wo die Menschen sich von dieser Lehre entfernt haben, die Vorzüge dieser Lehre wieder zum Vorschein gebracht. Und das sind diese Parallelen. Wenn Sie, ja, beschränken wir uns vielleicht darauf,
ja, nur damit. Ich wollte jetzt nicht auf das Thema Religion gehen, weil, wie gesagt, Gott liebt uns alle, wie die Muslime und die Christen.
Richtig.
Und ich habe auch viele Verwandte, wo Muslime sind. Ich habe damit kein Problem.
Dankeschön.
Ich sage nur so, dass jetzt nicht zum Irreführen gehen, weil ich habe das gedacht, verheißene Messias, und habe das angenommen, Mohammed. Ne? Und auch Jesus hat laut Koran Schriften bekommen. Und das sind die Evangelien. Ne? Das ist laut Koran auch die Wort Gottes sind.
Ja, danke. Danke Ihnen. Also wir kommen nochmal zu dem Thema, die Philosophien der Lehren des Islam. Es geht darum, was will der Islam überhaupt oder wo will der Islam die Menschen hinlenken? Und das war auch meine Frage gewesen. Wir haben zwar darauf beschränkt, was der Sinn des Lebens ist, aber Sie haben ja auch erwähnt, dass in dem Sinn des Lebens es gewisse Wege gibt, die der Mensch zu gehen hat, bis er dann zu diesem Sinn ist, also bis er den Sinn des Lebens auch erreicht. Können Sie kurz definieren, was diese Wege sind und wie man letztendlich zu seiner eigenen Erfüllung gelangen kann, was der Islam dort erwartet oder was die Philosophie dahinter steckt?
Ja, in erster Linie heißt es im Heiligen Koran, dass Gott dem Menschen nicht nur seine Lehre, sein Wort aufgetragen hat als Bürde. Er hat uns erschaffen, so, das ist auch ein Element in der christlichen Lehre, nach seiner Natur. Es heißt, Fitratallahi allati fatara nasa alayha, in Arabisch, es ist die Natur Gottes, auf der die Natur des Menschen basiert. Das heißt, er hat uns in unserer Natur das verborgene Gegenstück zu der Lehre, die er offenbart hat, in Form vom Heiligen Koran und früher in Form der Bibel, schon veranlagt. Das heißt, wir sind empfänglich für das Wort Gottes. Das ist wichtig, weil das Wort Gottes darf nicht als ein solches betrachtet werden, was eine Last ist. Das Gesetz ist nicht eine Last, sondern erfüllt ist das Gegenstück, was in dem Menschen in seiner Natur vorhanden ist. Und aus diesem Grund kann Gott erfahren werden, indem Wissen vorhanden ist über die Attribute Gottes. Wenn die Perfektion des Menschen, ich sag's wieder, die sozusagen das Anliegen einer jeden Religion ist, in der Gotteserkenntnis liegt, dann kann es nur sein, dass, wie man das auch im alltäglichen Leben seinen anderen Idolen durch die Nachahmung erreicht, dass Gott auch nur durch die Nachahmung und durch die Praxis seiner Attribute erlangt werden kann. Das heißt, Gott ist der Al-Erbarmer, Gott ist barmherzig, der Gnädige. Gott hat seine Barmherzigkeit über alle anderen 101 Attribute, die aus dem Islam hervorgehen, überragen lassen. Das heißt, sein zentrales Attribut, was alle Attribute bestimmt, ist die Barmherzigkeit. Und nur durch die Erlangung der Barmherzigkeit selbst und durch einen barmherzigen Umgang kann eben diese Gotteserkenntnis erlangt werden.
Sie haben jetzt gerade das Attribut die Barmherzigkeit erwähnt. Ich würde Sie da ein bisschen ärgern wollen. Wie versteht man diese Barmherzigkeit im Islam? Ich habe da etwas gerade im Kopf über diese Barmherzigkeit und würde mir auch wünschen, dass auch unsere Zuhörer davon etwas erfahren. Die Barmherzigkeit ist ja das zentrale Punkt im Islam. Also es geht ja immer, es heißt auch, Gott ist Barmherzigkeit. Alles, was im Islam auch anfängt, fängt mit dem Namen Allahs an und dann mit dem Attribut der Barmherzige und der Gnädige. Also steht die Barmherzigkeit immer im Fokus, ist immer ein zentraler Begriff, der auch verwendet wird. Doch welche Ich frage jetzt wieder, welche Philosophie steckt hinter der Barmherzigkeit? Was erfüllt die Barmherzigkeit?
Die Basis, die Barmherzigkeit in sich zu entwickeln, aus der islamischen Sicht, ist, dass man die Schwäche als Mensch in sich anerkennt. Dass man nicht absolut auftritt in seiner Haltung, in seiner Meinung, sondern dass man seine Fehlbarkeit einschätzen lernt und dadurch begreift, dass auch Gott sagt, dass er sich am meisten über die Reue, über die Fehler, die der Mensch begeht, über die Sünden, die der Mensch begeht, freut, sogar mehr als eine Mutter, die ihr Kind verloren hat und es wiederfindet. Das heißt, dass wir immer wieder Nachsicht zeigen untereinander, einen barmherzigen Umgang insofern, dass wir uns einander unsere Fehler verzeihen, dass wir unsere Schwächen uns verzeihen und immer auf der Grundlage, so wie es im Heiligen Koran heißt, wetteifert in guten Dingen. Seid einander da für das Gute, kooperiert einander für das Gute, dass wir immer versuchen, das Negative auszublenden, dass der Schwäche der Menschheit, des Menschseins sozusagen zuordnen und immer die Basis für die Koexistenz treffen, den gemeinsamen Nenner erfinden, der uns zu einer solchen Handlung in unserer zu einer solchen Haltung in unserer Handlungsweise führt, wo das Gut der Allgemeinheit gilt, wo kein egozentrisches Denken das Motiv ist, sondern das altruistische Denken, weil Gott eben seine Barmherzigkeit, wie ich vorhin schon meinte, über alle anderen Eigenschaften gelegt hat.
Danke. Nochmals meine Anmerkung, wenn Sie Fragen haben, einfach kurz Hand heben und Sie werden dann auch drangenommen. Sie sind immer herzlich willkommen, Fragen zu stellen. Hier geht es natürlich um die Philosophie der Lehren des Islam. Im Islam gibt es sehr viele Lehren. Hier hat man diese ganzen Lehren, natürlich die ganze Philosophie auf alle Lehren beschränkt. Meine Frage hier, man sagt, dass es im Heiligen Koran um die 700 Gebote und Verbote gibt. Ich würde jetzt von diesem Buch auch annehmen, dass die Philosophie auf alle 700 Gebote und Verbote anzuwenden ist. Liege ich da richtig oder würden Sie da sagen, die Philosophie, die jetzt hier in dem Buch dargestellt ist, ist nur beschränkt auf ein bestimmtes Thema und man kann die nicht auf alle 700 Gebote und Verbote, die im Koran erwähnt werden, wie zum Beispiel auch das Kopftuchgebot oder alle anderen Themen, die immer wieder aktuell sind. Wie haben Sie das wahrgenommen bei dem Buch?
Sehen Sie, die extremistische Ansicht von Muslimen oder von Nicht-Muslimen auf den Islam entsteht genau aus diesem Grund, weil man die Gebote entkoppelt von ihrem Zusammenhang. Der Islam spricht nicht von per se guten und schlechten Handlungen, sondern hält immer an, den Menschen an, weise zu handeln. Das heißt, die Tat steht immer im Zusammenhang der Situation, der Umständen. Und die 700 Verbote oder Gebote des Islams sind immer zu erkennen, inwiefern ich bereit bin oder es geschafft habe, meine Triebe zu kontrollieren und von dem triebgeleiteten Zustand, der mich sozusagen auf einer tierischen Ebene hält, durch das Aufsetzen des Vernunftsrahmen, dass ich anfange, meine Bedürfnisse nach der Vernunft ausspielen zu lassen. Das heißt, zum Beispiel beim Essen, da geht der verheißene Messias auch darauf ein, dass das Essen nicht dazu dient, dass das Leben nicht dazu dient, dass man isst, sondern dass man isst, um am Leben zu bleiben, um sich fortzuentwickeln. Und diese Stufe muss erst erreicht werden und das ist ein unendlicher Weg dahin zur Perfektion, dass diese Gebote nach und nach, nachdem man das verinnerlicht hat, wo man steht, in welchem Zusammenhang man steht, dass man diese Verbote und Gebote beginnt zu befolgen und an den Tag zu legen.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, gibt es gewisse Stufen. Einen Moment. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, gibt es gewisse Stufen, durch die man halt bis zur Vollendung gelangen kann, um auch diese Triebe zu kontrollieren. Welche Stufen sind es? Das würde noch.
Ja, das ist zum einen über das Menschenbild des Islams lehrt der verheißene Messias, dass wir uns in unserem Naturzustand, in einem physischen Zustand, unsere Seele sich in einem von Trieben geleiteten Zustand befindet. Das heißt, wenn ich meine Vernunft nicht als Mensch anwende, dann werde ich immer nach meinem eigenen Wohltrachten und den Menschen in der zwischenmenschlichen Beziehung immer mich wie sozusagen das Tier instinktiv handeln würde, nach meinem eigenen Vorteil ausgehen. Und die zweite Stufe wäre, durch den Einsatz von Vernunft in die sich selbst tadelnde Seele sich zu entwickeln. Das heißt, man kann kontrolliert die Taten ausüben, aber scheitert immer wieder wegen seinen menschlichen Schwächen. Da ist aber das Gewissen schon aufgeweckt. Das Gewissen sagt mir, dass ich in dieser Situation meinem Gegenüber nicht richtig gehandelt habe. Ich habe also immer die Möglichkeit und den Drang danach, meinen Umgang zu anderen, zu meinen Mitmenschen, zu anderen Geschöpfen Gottes zu verbessern. Und hält man in dieser Stufe an und bringt eine bestimmte konsequente Standhaftigkeit dar, gelangt man durch die Liebe, durch den Kontakt, durch die Beziehung zu Gott in einem seelischen Zustand, der als der Zustand der beruhigten Seele bezeichnet wird. Das heißt, in diesem Zustand hat man sozusagen eine vollkommene Kontrolle über sich, über seine Triebe und kann sie sehr gut durch die Hilfe aus dem Verborgenen, durch die Hilfe, durch die Quelle der göttlichen Barmherzigkeit, kann man sozusagen den Umgang, den altruistischen Umgang perfektionieren gegenüber anderen Geschöpfen Gottes. Das sind diese drei Zustände der Seele.
Danke. Jetzt nun einmal die Frage von dem Herrn.
Hallo, mein Name ist Alex. Ich bin aus dem Kosovo, in der Schweiz aufgewachsen. Ich bin Christ und ich habe 3 Jahre gesessen im Gefängnis und Jesus Christus hat mich gerettet aus meiner Scheiße, aus der Straße. Ja. Und ich arbeite in der JVA in Leipzig und in Chemnitz und ich habe mich mit diesem Thema Koran und Bibel in der letzten Zeit ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Und weil ich hier am Donnerstag gekommen bin, bin ich in eurem Stand und habe mir einen Koran geben lassen. Ehrlich gesagt, Leute, versteht mich bitte nicht falsch.
Ich möchte Sie auch nicht falsch verstehen, aber wenn Sie eine Frage haben, dann bitte, wenn Sie was erzählen möchten, dann kann man es auch
es ging um die Barmherzigkeit. Ich war ein bisschen
dann stellen Sie die Frage zu der Barmherzigkeit.
Ich würde Sie bitten, beim Thema zu bleiben. Alles andere, was den Rahmen sprengt, wie können das an dem Stand dann diskutieren?
Können Sie mir die Sure 94 erklären?
Sagen Sie die Sure auf, dann erkläre ich Ihnen die Sure.
Tötet Sie die Ungläubigen, wo ihr immer sie findet. Und Gott soll da barmherzig sein?
Okay, also einen Moment. Sagen Sie mir, geben Sie mal kurz. Nur kurz die Sure. Ich werde Ihre Frage ein bisschen umformulieren. Wenn es darum geht, dass man Menschen töten soll, auch in diesem Kontext, was hat das mit der Philosophie, der Lehren des Islam zu tun? Welche war das für Sure 4,
Vers? Sure 4, Vers 90. Und laut dem Koran, laut diesem Koran sind die Ungläubigen die Christen und die Juden.
Also zunächst einmal machen Sie genau den Fehler, den wir gebeten haben im Umgang mit dem Islam, sowohl an Muslimen gerichtet und an Nicht-Muslimen gerichtet, nicht zu machen. Das entsprechende Textstellen aus dem richtigen Zusammenhang zu reißen und eine extremistische, eine dschihadistische Anschauung des Islams zu vermitteln. Und dass wir heute über die Philosophie, über den Kern, den friedlichen Kern der islamischen Lehre sprechen können, ist eigentlich eine Errungenschaft und ist eine Basis, auf der wir uns treffen sollten. Aber das, und diese Diskurse, die Sie jetzt gerade einschlagen wollen, über die wird doch ständig schon über den Islam gesprochen. Ausgiebig, ich werde darauf eingehen. Ich habe auch mit Ihnen schon in den letzten 2 Tagen lange Gespräche gehabt, damit das Publikum das und meine Antwort jetzt ein bisschen einbetten kann. Mit dem Herrn hatte ich bereits 2 Gespräche diesbezüglich und habe ihm erklärt, dass jeder Vers im Islam durch 2 Ansätze zu begreifen ist. Einmal aus dem unmittelbaren Kontext und zum anderen aus dem Gesamtkontext der islamischen Lehre, den wir eigentlich hier behandeln, in dem das Menschenbild des Islams dargestellt wird, in dem über das Leben nach dem Tod gesprochen wird. Und nur derjenige Muslim und Nicht-Muslim, der diese Dinge begreift, kann eben solche Verse deuten oder richtig einordnen. Dass im Islam aufgefordert wird, in einem bestimmten Kontext sich zu verteidigen, ist, glaube ich, heute die größte Errungenschaft der Menschheit, dass wir auch in der UN-Charta fest verankert haben, Artikel 55, dass die Selbstverteidigung jedem Menschen gewährt ist, weil das auf Menschenwürde und Erhalt der menschlichen Spezies beruft. Der heilige Prophet Mohammed, der hier angeleitet wird in dem Vers, den Sie gerade herausgepickt haben nach dem Cherry-Picking-Prinzip, hat 13 Jahre der Unterdrückung von Ungläubigen, die nicht Christen waren und nicht Juden waren, wohlgemerkt. Das waren, einen Moment, darf ich kurz darauf eingehen? Vielleicht muss ich noch reinschauen, ja? Hat 13 Jahre lang pazifistisch gelebt, während seine Anhängerschaft in der Unterdrückung, die erlebt haben, dass tagtäglich ihre Mütter, ihre Töchter, ihre Schwestern, ihre Brüder, ihre Väter und ihre Community insgesamt nur deshalb, weil sie an einem Gott glauben, getötet werden auf die brutalste Art und Weise. Genauso wie die Anhänger, die treuen Anhänger von Jesus Christus umgebracht wurden. Genauso wie die treuen Anhänger von Prophet Moses bekämpft wurden durch das Regime der Dynastie der Pharaos. Und dann ist der Prophet nach 13 Jahren, während seine Anhänger ihm gesagt haben, wir sind schwach, wir sind wenig, aber wir können uns verteidigen, ausgewandert, um eben die Philosophie der Lehren des Islams in ihrem Leben praktisch ausleben zu können. Er ist sozusagen geflüchtet. Er ist dem Konflikt aus dem Weg gegangen, hat nicht einen Religionskrieg angezettelt in seiner Heimat. Er ist 400 Kilometer weiter weg umgezogen mit nahezu der gesamten Community. Und der erste Krieg, den der Prophet Mohammed gezwungen war zu führen, findet statt vor den Toren seiner Fluchtheimat, vor den Toren von Medina, 400 Kilometer weiter weg von Mekka, wo er den Konflikt vermieden hat und ausgewandert war. Das heißt, es liegt sehr nahe, wer eigentlich wen angegriffen hat. Und auf die Frage der Selbstverteidigung bin ich schon eingegangen, dass das Recht, den Islam zeichnet doch genau das aus, dass das Recht der Selbstverteidigung ein Menschenrecht ist. Und jetzt das gegenüberzustellen, dass Mohammed in Selbstverteidigung Kriege geführt hat und Jesus, das was der Herr dann auch mir vorgebracht hat und was auch eine berechtigte Frage ist, ein komplett pazifistisches Leben geführt hat. Wieso der Prophet Mohammed eigentlich überhaupt Kriege geführt hat. Das ist ja die Entwicklung der Menschheit. Man muss die, ich kann jetzt nur verkürzt darauf eingehen, man muss die Dinge in dem Gesamtkontext stellen. Jesus Christus hat die Lehre, die pazifistische Lehre so verbreitet, dass er die durch die Moses-Lehre Auge um Auge, Zahn um Zahn erhärteten Gemüter, Herzen der Juden, sie dazu aufgefordert hat, nicht jedes Vergehen des Gegenübers, wie ich das eingangs gesagt habe, sozusagen mit dem Prinzip, mit dem Leitsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn zu beurteilen und zu handhaben, sondern wer dir auf die rechte Wange schlägt, halte ihm die linke hin. Das heißt, es war eine radikale Abkehrung der harten Lehre, die damals von Moses in Anbetracht der Unterdrückung, die die Israeliten erlebt haben durch den Pharao, angebracht war, angemessen war, erfordert war. Aber Jesus Christus hat in einem anderen Kontext, zeitlichen Kontext gelebt und in diesem Rahmen hat er diese Lehre gebracht. Aber wenn wir uns heutzutage die gesamte Menschheit anschauen, welches Individuum, welche Nation, welche Gesellschaft hält sich daran, wenn sie auf der rechten Wange geschlagen wird, die linke hinzuhalten? Das heißt, diese Lehre ist überholt und der Islam, und das ist jetzt mein letzter Satz dazu, hat diese Lehren auf einer Ebene angehoben, wo die Menschheit zu einem globalen Dorf heranwächst, die Konflikte eine andere Dimension einnehmen, dass der Prophet anlernt, wer dich angreift, dem darfst du, so heißt es im Koran, das gleiche Böse antun, was er dir angetan hat. Aber Gott sagt, wer verzeiht, er hat einen höheren Rang im Auge Gottes. Das heißt, bis einer bestimmten Stufe sollte anerkannt werden, dass die Menschen durch Fehler, durch Fehlinformationen, durch falsche Einschätzungen, Mutmaßungen sozusagen aneinander bekriegen. Das ist individuell, aber auch gemeinschaftlich auf der Ebene der Nationen anzuführen. Aber wenn das Maß überschritten ist, dann darf man in dem gleichen Maße antworten. Und das beginnt bei der Selbstverteidigung, die in diesem Vers angemerkt ist.
Bevor ich auf Ihre Frage noch eingehe und auch auf Ihre Frage, würde ich gerne noch eine Frage stellen, und zwar, auch darauf bezogen, weil es geht ja, der Herr hat ja einen Vers hervorgebracht. Wir haben noch 2 Minuten, okay, noch ganz kurz. Der Herr hat ja einen Vers vorgebracht, wo es darum geht, um die Menschen zu töten. Welchen Wert hat das menschliche Leben im Islam? Auch darauf bezogen, auf die Lehren des Islam. Wie sieht der Islam das menschliche Leben?
Ja, ich fange das wieder dort an, wenn die Extremisten und die Islamkritiker ihre Lesart einfach nur verändern würden und den gesamten Koran einmal durchlesen würden, würden sie auch auf den Vers stoßen, wer ein Menschenleben zu Unrecht umbringt, hat quasi die gesamte Menschheit umgebracht. Das heißt, der Rahmen der Barmherzigkeit ist immer aufgesetzt. Man kann sich dem nicht entziehen. Jeder Extremist, der vom Glauben motiviert denkt, dass er Ungläubige umbringen darf, hat die gesamte Menschheit umgebracht und wird auch genauso von dem Gott, der ihm eigentlich hätte barmherzig entgegnen können, bestraft werden. Das heißt, keiner tut sich etwas Gutes an, indem er...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.